Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Vor Gott sind auch die heiligen Evangelien, schwöre und verspreche ich, so wie es ein Bischof bezieht, der Bundesrepublik Deutschland und dem Land Berlin treue.
Rainer Maria Wölki schwört den Treueid. Im Jahr 2011, kurz vor seinem Amtsantritt als Erzbischof von Berlin. Einige Jahre später, als neuer Erzbischof von Köln, wiederholt sich die Zeremonie in der nordrhein-westfälischen Staatskanzlei. Viele römisch-katholische Bischöfe und Erzbischöfe in Deutschland leisten diesen Treueid gegenüber der jeweiligen Landesregierung. Die Tradition geht zurück auf das Jahr 1933, in die NS-Zeit also, als Hitler Deutschland und der Vatikan ein Konkordat schlossen.
Pakt mit dem Diktator. Das Reichskonkordat von 1933. Eine Sendung von Simon Berninger.
Also natürlich kann man sagen, das ist ein Skandal, dass es noch so einen Vertrag gibt, der für das nationalsozialistische Regime tatsächlich auch ein großer Coup war. Und deswegen auch der Treueeid der Bischöfe in Artikel 16 Reichskonkordat eben.
Sagt Antje von Ungarn-Sternberg. Die Rechtswissenschaftlerin lehrt Staatskirchenrecht an der Universität Trier. Im Reichskonkordat vom Juli 1933 hat die römisch-katholische Kirche unter anderem zugesichert, dass die deutschen Bischöfe vor ihrer Weihe der Regierung die Treue schwören. Damals war das die nationalsozialistische Regierung unter Adolf Hitler. Der internationale Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Heiligen Stuhl sichert unter anderem die Freiheit des Bekenntnisses und der öffentlichen Ausübung der katholischen Religion zu, den Fortbestand des bayerischen, preußischen und badischen Konkordats. Zudem regelt es die diplomatischen Beziehungen, die Entsendung eines Botschafters und eines päpstlichen Nuntius. Der Heilige Stuhl darf sich frei an die deutschen Katholiken wenden. Das Konkordat sagt Geistlichen denselben Schutz zu wie Staatsbeamten. Es ist ein umfassendes Abkommen zum Kirchenstaatsverhältnis. Es gilt bis heute. In den Vorlesungen von Antje von Ungarn-Sternberg spielt es immer wieder eine Rolle.
Dieses Modell der Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche ist natürlich für viele exotisch. Aber man kann natürlich erstmal die Studierenden die interessanten Bestimmungen 16 und 30, Treueeid und Gebet für Volk und Reich, lesen und nachdenken lassen, ob das eigentlich doch so sein kann oder ob das möglicherweise nicht mehr der Verfassung entspricht. Und für diese Zusammenhänge, Machtergreifung, Stärkung des Nationalsozialismus interessieren sie sich natürlich enorm.
Der absolut atheistische Charakter der nationalsozialistischen Ideologie war vollkommen klar. Die Sache hat sich dann mit der Machtübernahme gewandelt, als Hitler ja Signale aussandte, die die Freiheit der Kirche und ihres Wirkens erkennen ließen. Positives Christentum, das war das Schlagwort. Das wollten wir ja auch. Wir wollten ja auch kein negatives Christentum.
Kardinal Walter Brandmüller war zuletzt für die Geschichtsschreibung des Vatikans zuständig. Bis 2009 war der Kirchenhistoriker Präsident des Päpstlichen Komitees für die Geschichtswissenschaften. Der heute 94-Jährige wuchs in der Zeit des erstarkenden Nationalsozialismus in Ansbach auf. Brandmüller sieht in dem Völkerrechtsvertrag mit der Hitlerregierung
praktisch für die Kirche eine Rechtsbasis. Und zwar so, dass die Freiheit der Kirche in der Ausübung ihre Sendung gewährleistet war, das war das Konkordat. Wenn ich mit jemandem keine Verabredung getroffen habe, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der dann macht, was er will. Und es war Glück, dass der Kardinalstaatssekretär Pacelli das Konkordat machte, denn der war ja als Jurist und Diplomat einsame Klasse.
Eugenio Pacelli, früherer Nuntius in München und Berlin, unterschreibt das Konkordat 1933 als zweiter Mann im Vatikan. Sechs Jahre später wird er der erste Mann.
Die Idee, mit dem Reich einen Vertrag zu schließen, die ist älter, die kommt schon aus den 20er Jahren. Die Kirche wollte ihre Rechte halt in ganz Deutschland umsetzen und nicht mit jedem Einzelnen verhandeln. Aber in Deutschland muss man sagen, Religion ist Kultushoheit. Und Kultushoheit heißt eigentlich Ländersache.
Jan Wille ist Historiker an der Bundeswehr-Universität Hamburg. Seine Doktorarbeit über das Reichskonkordat trägt die Ambivalenz des Vertrages schon im Titel. Ein Staatskirchenvertrag zwischen Diktatur und Demokratie. Die Stunde für das Reichskonkordat kommt indessen mit der Diktatur, an der Schwelle von der Weimarer Republik zum NS-Staat.
Und da ist die Kirche besorgt und im Schutz der eigenen Institution. Und die Institution ist eben geschützt einmal durch die Weimarer Reichsverfassung und auch durch die Landesverträge. Man versucht aber eben, als die Nationalsozialisten beginnen, das gleichzuschalten und umzubauen, für das ganze Deutsche Reich da Bedingungen zu formulieren, im Glauben und in der Hoffnung, das ist bei Pacelli auch ganz stark drin, dass die Nationalsozialisten sich an diesen Vertrag halten.
Die deutschen Bischöfe verbieten 1932 zunächst ihren Gläubigen, der NSDAP, anzugehören. Mit Verweis auf deren glaubensfeindlichen Charakter und ihre feindliche Stellung zu grundsätzlichen Lehren und Forderungen der katholischen Kirche. Dann spricht Hitler 1933 vor dem Deutschen Reichstag.
Ebenso legt die Reichsregierung dem Christentum die unerschütterlichen Fundamente des sittlichen und moralischen Lebens unseres Volkes sieht. Den größten Wert darauf, freundschaftliche Beziehungen zum Heiligen Stuhle weiter zu pflegen und auszugestalten.
Ein Lob des Christlichen mit Kalkül.
Bei seiner Regierungserklärung am 23. März, wo Hitler Kreide gefressen hat, um die Katholiken ein Stück weit ins Boot zu holen,
sagt Martin Baumeister. Der Historiker erforscht die Papstgeschichte des 20. Jahrhunderts im Deutschen Historischen Institut in Rom.
Hitler war ganz klar, dass er ein gewisses Zutun der katholischen Kirche braucht. Und es gab, und das darf man nicht vergessen, durchaus auch Überschneidungen. Jetzt etwa ein virulenter Antikommunismus und Ähnliches, also gegen allerlei Phänomene, die mit der Moderne in Verbindung gebracht wurden.
5 Tage nach Hitlers Regierungserklärung nehmen die Bischöfe ihre Unvereinbarkeitserklärung zurück.
Ja, wenn ein Staatsmann in aller Öffentlichkeit eine solche Erklärung abgibt, dann kann ich doch nichts sagen, das glaube ich nicht.
Kardinal Brandmüller verteidigt, dass sich der Heilige Stuhl prompt auf die Nazi-Regierung in Berlin einließ. Hitlers Hetzschrift »Mein Kampf« ist 1933 schon 8 Jahre auf dem Markt. 4 Tage nach Rücknahme der Unvereinbarkeitserklärung kommt es am 1. April 1933 zum reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte, Ärzte und Anwälte. Kurz darauf reist Hitlers Vize Franz von Papen mit der Konkordatsofferte nach Rom. Ein Politiker, der konservativ auftrat.
Und der beim Vatikan auf offene Ohren stieß, da sieht man, dass man sich auf Grundlage dessen, was Hitler rätselhaft als positives Christentum bezeichnete, illusorische Hoffnungen gemacht hat, den Nationalsozialismus rechtlich einfangen zu können, dass das von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Das hätte man sehen können.
Artikel 23. Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet.
Darauf kam es der katholischen Seite vor allem an. So der Befund von Jan Wille.
Der Heilige Stuhl will diesen Artikel 23 unbedingt, die Gewährleistung von Bekenntnisschulen, also der konfessionell homogen, heute würde man sagen Grundschule. Die Idee im Prinzip ein katholisches Dorf, das eine eigene Schule hat, wo der Pfarrer mit unterrichtet und wo nach katholischen Grundsätzen alle Fächer unterrichtet werden.
Die Zentrumspartei kommt ihrer drohenden Zerschlagung zuvor und löst sich selbst auf. Die Bayerische Volkspartei löst der Staat auf. Kurz darauf schließt das Konkordat kirchliches Politisieren endgültig aus.
Artikel 31. Diejenigen katholischen Organisationen und Verbände, die ausschließlich religiösen, rein kulturellen und karitativen Zwecken dienen, werden in ihren Einrichtungen und in ihrer Tätigkeit geschützt. Artikel 32. Aufgrund der in Deutschland bestehenden besonderen Verhältnisse erlässt der Heilige Stuhl Bestimmungen, die für die Geistlichen und Ordensleute die Mitgliedschaft in politischen Parteien und die Tätigkeit für solche Parteien ausschließen.
Ein hoher Preis für den Bestandsschutz der Kirche und der katholischen Schulen, dafür jegliche soziale und politische Betätigung aufzugeben. Das spielte dem Mitläufertum in die Hände, denn es machte die Menschen glauben, dass in Nazi-Deutschland politisch doch eigentlich alles unproblematisch lief. Und das geht auf Pacellis Konto. Das ist der Punkt, warum ich ihn Hitlers Papst nenne. Er spielte ihm in die Hände, indem er das Regime akzeptierte und Hitler in der Welt zu Prestige verhalf. Ich meine, wenn schon der Vatikan ein so großes Abkommen mit Hitler machen konnte, warum sollte man dann besonders besorgt sein?
Sagt John Cornwell, Autor eines Buches über Pacelli. Der Prestigegewinn, dem Pacelli den Nationalsozialisten mit seiner Unterschrift unter das Konkordat beschert, wird Teil der NS-Propaganda. Und die Kirche hat Mühe, gegenzusteuern, sagt Jan Wille.
Wenn man sich den Völkischen Beobachter die nächsten Tage anguckt, dann steht da natürlich auch drin, der Heilige Stuhl erkennt nationalsozialistische Regierung an. Und Pacelli dann derjenige, der in den Blättern des Heiligen Stuhls im Osservatore Romane dann schreibt, nee, so war das gar nicht gemeint. Es ging nur darum, die Rechte der Kirche zu schützen und mit der Ideologie des NS. Damit sind wir nicht fein. Aber der Diplomat Pacelli muss gewusst haben, dass dieses Bild produziert wird und dass die Nationalsozialisten das ausschlachten für sich.
Das Kalkül, katholische Bekenntnisschulen staatlich finanzieren zu lassen, geht nur bedingt auf.
Und auch da ein fataler Verhandlungsfehler von katholischer Seite des Heiligen Stuhls. Die spezielle Bestimmung im Reichskonkordat, die Bekenntnisschulen sind gewährleistet auf Antrag der Eltern. Das heißt, ein katholisches Dorf, da sammeln sich 100 Eltern, sagen, wir wollen hier eine Bekenntnisschule. Jetzt werden natürlich die Eltern so unter Druck gesetzt, dass sie nicht eine Bekenntnisschule beantragen. Das heißt im Prinzip kein klassischer Rechtsbruch. Und trotzdem, was man eben rügt in dieser Enzyklika mit brennender Sorge 1937, man spricht von der Umdeutung, Aushöhlung des Reichskonkordates.
Die Enzyklika von Papst Pius XI. Über die Lage der katholischen Kirche im Deutschen Reich gilt als wichtigste, weil öffentlich vorgelegte Wortmeldung des Vatikans zum Naziregime. Abdrucke wurden 1937 heimlich nach Deutschland gebracht und sonntags von allen Kanzeln verlesen. »1939 wird aus dem Diplomaten Pacelli Papst Pius XII., Hitlers Papst, wie der britische Buchautor John Cornwell Pius XII. 1999 betitelte.«
Ich bezeichne ihn nicht als Hitlers Papst, weil ich glaube, dass er selbst ein Nazi war. Ich glaube das ganz und gar nicht, sondern ich sage, er ist etwas viel Schlimmerem aufgesessen. Und zwar, dass er Hitler mit dem Reichskonkordat in die Hände gespielt hat.
John Cornwell bezieht sein Urteil über Pacelli gerade nicht auf dessen Pontifikat, wenn er ihn Hitlers Papst nennt, sondern auf dessen vorige Rolle beim Abschluss des Reichskonkordats.
Ein gewaltiges moralisches Versagen der Kirche. Und ich meine hier wirklich Pacelli und den Vatikan. Denn das Konkordat wurde ja geschlossen zwischen Deutschland und dem Heiligen Stuhl, mit Pacelli in Spitzenposition. Also muss seine moralische Beurteilung auch schon 1933 ansetzen, nicht erst in den Kriegsjahren.
Das Konkordat mit Hitler-Deutschland, meint der Historiker Jan Wille, müsste die Kirche heute auch deshalb beschäftigen, weil seit Jahren ein Prüfverfahren zur Seligsprechung Eugenio Pacellis läuft.
Nach meinem bescheidenen Urteil kontra Seligsprechung, gerade mit Blick auf die Zeit nach 45, da vermisst man eben auch, dass man da öffentlich Abbitte leistet, dass man eben auch die Nationalsozialisten ein Stück weit mitlegitimiert hat.
Die Gelegenheit zur Abbitte hätte auch der Nunzius in Deutschland, Nikola Eterowitsch, gehabt. Bei einer Veranstaltung in der Katholischen Akademie in Berlin zum 90. Jahrestag der Konkordatsunterzeichnung stellte der Papstvertreter in Deutschland stattdessen heraus: Der Heilige Stuhl schaut heute auf das Bestehen dieses Konkordats mit Zufriedenheit zurück. Das Reichskonkordat habe dazu beigetragen, kirchliches Leben in Deutschland zu garantieren, auch wenn es den nationalsozialistischen Kirchenkampf nicht verhindert habe. Kein Wort der Kritik an Pacelli. Stattdessen verweist der Nuntius auf ein entscheidendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1957. Es bestätigte die Gültigkeit des Konkordats innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Der Historiker Jan Wille erklärt, wie es nach Kriegsende dazu kam.
Die Alliierten finden keinen Konsens. Die Russen sagen, das ist ein Nazi-Vertrag, der muss abgeschafft werden. Also wird eher so aufgeschoben, diese Diskussion. Aber das wissen die Mütter und Väter des Grundgesetzes natürlich genau auch, dass das später wiederkommen wird. Warum? Weil es um die Bekenntnisschulen geht. Also zentraler katholischer Identitätsmarker in den 50er Jahren, auch Pius XII., der will diese Bestimmung umgesetzt wissen. 1955 bis 1957 berät sich das Bundesverfassungsgericht und die Richter fällen ein Urteil, das besagt, ja, das Konkordat ist gültig zustande gekommen, es ist auch gültig für die Bundesrepublik Deutschland, aber der Bund darf die Länder nicht zur Umsetzung der Schulbestimmung zwingen, weil es ist eben Länderhoheit.
Heute spielen Bekenntnisschulen kaum noch eine Rolle. Wie auch das Reichskonkordat in Gänze nicht, sagt Staatskirchenrechtlerin Antje von Ungarn-Sternberg, auch wenn der Vertrag nach wie vor gilt. Aber
die Kompetenz ist auf die Bundesländer übergegangen. Das heißt, es obliegt den Ländern jetzt durch neue oder veränderte religionsverfassungsrechtliche Verträge das Recht vorzuentwickeln. Und das ist an ganz vielen Stellen geschehen. Also auch da, wo das Reichskonkordat Dinge regelt, die durch das Grundgesetz überholt sind, sind sie typischerweise überlagert durch die spezielleren Regelungen der zuständigen Länder. Und es ist gar nicht mehr so viel übrig vom Reichskonkordat, wenn man genauer hinschaut. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unbefriedigend, weil es keine förmliche Streichung gibt.
Verfassungsrechtlich notwendig sei das aber nicht. Trotzdem böte sich derzeit die Chance, das Reichskonkordat abzudaten oder gar zu kündigen. Denn mit einem Punkt, den das Konkordat nennt, beschäftigen sich Staat und Kirche derzeit hinter verschlossenen Türen.
Die große Frage Ablösung der Staatsleistungen, wenn es da zu einer größeren Lösung kommt, dass man in dem Zusammenhang auch den Bestand der vertraglichen Verpflichtungen im Reichskonkordat anschaut und dann auch formell beendet, was nicht mehr relevant ist. Das könnte ich mir vorstellen.
Mit den sogenannten Staatsleistungen entschädigen die Bundesländer die Kirche bis heute dafür, dass kirchliche Besitztümer im 19. Jahrhundert großflächig enteignet wurden. Im Zuge der Säkularisation verlor die Kirche damit vielfach an Grund und Boden, auf dem sie bislang gewirtschaftet hatte. Dafür verpflichtete sich der Staat, die Kirche finanziell zu entschädigen. Die Weimarer Reichsverfassung von 1919 hielt dann die Ablösung dieser Staatsleistungen fest. 1933 wurde die Verpflichtung erneut aufgegriffen.
Artikel 18 des Reichskonkordates, mit dem ist ja der Verfassungsauftrag zur Ablösung der Staatsleistungen implizit anerkannt worden.
Ansgar Hense leitet in Bonn das Institut für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands. Für sie verfolgt der Staatskirchenrechtler auch die Arbeitsgruppe, die unter der Ampelkoalition im Bundesinnenministerium eingerichtet worden ist. Sie soll den Verfassungsauftrag zur Ablösung der finanziellen Entschädigung endlich in ein Gesetz gießen.
Und das Reichskonkordat kommt jetzt ins Spiel mit seinem Artikel 18, weil dort gesagt wird, dass dieses Bundesgrundsätzegesetz zur Ablösung nur im freundschaftlichen Einvernehmen mit der katholischen Kirche als Betroffene erlassen werden darf.
90 Jahre nach seiner Unterzeichnung liegt das Reichskonkordat damit jedenfalls wieder auf dem Schreibtisch von Staats- und Kirchenvertretern. Auf Deutschlandfunk-Anfrage teilte das zuständige Innenministerium mit, eine Änderung dieses völkerrechtlichen Vertrages wird von der Bundesregierung nicht erwogen. Und auch die kirchliche Seite, in dem Fall der Heilige Stuhl in Rom, hält am Konkordat in seiner jetzigen Fassung fest. Konkordate, so erklärte der Nuntius, hätten gerade in einer, so wörtlich, zunehmend laizistischen Gesellschaft eine noch größere Bedeutung als in der vergangenen Zeit.
Sie hörten Pakt mit dem Diktator, das Reichskonkordat von 1933. Eine Sendung von Simon Berninger. Es sprachen Hildegard Meyer, Stefan Naas und Christoph Wittelsbürger. Technik Thomas Widdig. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Deutschlandfunk 2023.